Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum dritten Quartal bzw. den ersten neun Monaten 2013. Zunächst werden Ihnen wie immer Dr. Norbert Reithofer, Vorsitzender des Vorstandes der BMW AG, und Dr. Friedrich Eichiner, Mitglied des Vorstandes, verantwortlich für Finanzen, einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Reithofer. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Für das Geschäftsjahr 2013 liegen wir auf Kurs, um unsere Ziele zu erreichen. Ein neuer Bestwert beim Absatz auf Group-Ebene, ein Konzernergebnis vor Steuern in der Größenordnung des Vorjahres. Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sollten sich jedoch nicht wesentlich verschlechtern. Wo stehen wir nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres? Weltweit haben wir mehr als 1,4 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das ist ein neuer Höchstwert beim Group-Absatz. Das Ergebnis vor Steuern im Konzern liegt bei über 6 Milliarden Euro. Damit haben wir das hohe Niveau des Vorjahres im gleichen Zeitraum erreicht. Der Konzernüberschuss beträgt mehr als 4 Milliarden Euro. Den Wert aus dem Vorjahr haben wir somit leicht überboten. Unsere EBIT-Marge im Segment Automobile liegt bei 9,5% und damit am oberen Rand unseres Profitabilitätskorridors. Dies haben wir erreicht, obwohl die Nachfrage im Gesamtmarkt Europa weiter zurückgeht. Die Kaufzurückhaltung in den südeuropäischen Ländern dehnt sich nun offenbar auch auf die mitteleuropäischen Länder aus. Als globales Unternehmen profitieren wir weiter von unserem Ansatz, ausgewogen zu wachsen. Auf nahezu allen Kontinenten haben wir von Januar bis September zugelegt, in Europa, in Asien und China, in Amerika und den USA. Die BMW Group ist unverändert Marktführer im Premiumsegment weltweit. All unsere Kernbaureihen sind Segmentführer, BMW 1er, 3er, 5er und BMW 7er, sowie der BMW 6er und der BMW X1. Viele von Ihnen haben uns auf der IAA besucht. Dort haben wir gezeigt, was die BMW Group heute ist. Ein eigenständiger Mehrmarkenkonzern der Automobilindustrie, der sich voll auf die Premium-Segmente konzentriert. Dafür stehen unsere Automobile der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce sowie BMW Motorrad. Wir haben in Frankfurt auch gezeigt, was unsere Kunden in der nahen Zukunft von uns erwarten können. Dazu zählen etwa das neue BMW 4er Coupé und die dritte Generation des BMW X5 sowie bei Rolls-Royce der Race. Bis zum Jahresende 2013 werden wir insgesamt 14 neue Modelle eingeführt haben. Wir verfügen damit über ein junges, attraktives Produktportfolio. Im Jahr 2014 bringen wir weitere attraktive Modelle auf den Markt, inklusive leistungsstarker M-Modelle. Zugleich gehen wir auch technologisch neue Wege. Mit Frontantrieb auch bei der Marke BMW und der neuen Dreizylinder-Motorenfamilie, zum Beispiel im neuen Mini, setzen wir Meilensteine in unserer Unternehmensgeschichte. Mit dem BMW i8 bringen wir einen echten Brandshaper für die Plug-in-Hybrid-Technologie auf den Markt. Wie mit der Plug-in-Hybrid-Technologie auch bei einem Sport-Activity-Vehikel ein Durchschnittsverbrauch von 3,8 Litern je 100 Kilometer möglich ist, zeigen wir mit dem BMW Concept X5 e-Drive. Mit BMW Motorrad steigen wir 2014 in die Elektromobilität ein mit dem C-Evolution. Der rein elektrische BMW i3 kommt in wenigen Tagen am 16. November auf den Markt. Er ist in der Radikalität seines Ansatzes auch ein Befähiger und Schrittmacher für konsequenten Leichtbau. Mit BMW i eröffnen wir neue Möglichkeiten für den Einsatz der Carbon-Technologie in der Serienfertigung konventioneller Automobile. So verringern wir weiter die CO2-Emissionen und erhöhen zugleich die Sicherheit der Fahrzeuge. Dies sind nur einige Beispiele, wie wir in Zukunft investieren in Technologien, Standorte, Mobilitätsdienstleistungen und unsere Mitarbeiter. Wir tun dies aus einer Position der Stärke heraus und wir tun dies zu einem frühen Zeitpunkt. Das entspricht unserer langfristigen Ausrichtung bei der BMW Group. Trotz umfassender Vorleistungen in unsere Zukunft sowie vor dem Hintergrund volatiler Märkte wollen wir profitabel bleiben. Das bedeutet, eine EBIT-Marge im Segment Automobile im Korridor von 8-10%. Dazu werden auch weiterhin unsere Geschäftsfelder BMW Motorrad und Finanzdienstleistungen beitragen. BMW Motorrad hat vor kurzem sein 90-jähriges Bestehen gefeiert. Wie Sie wissen, war das erste Fahrzeug von BMW im Jahr 1923 kein Auto, sondern ein Motorrad. Bis heute wurden mehr als 2,8 Millionen BMW Motorräder an Kunden weltweit ausgeliefert. Pünktlich zum Jubiläum präsentiert sich BMW Motorrad in Bestform. Die Verkaufszahlen sind in den ersten 9 Monaten mit über 93.000 Einheiten auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Die für uns relevanten Motorradmärkte waren dagegen weiter rückläufig. Unser Motorradgeschäft wird weiter profitabel wachsen. Es bleibt fester Bestandteil des BMW Group. Um unsere Zukunft zu sichern, brauchen wir Mitarbeiter mit den richtigen Qualifikationen an Bord. Dazu gehören vor allem Ingenieure, Fachkräfte und nicht zuletzt junge Nachwuchskräfte. Im dritten Quartal haben 1400 Auszubildende ihr Berufsleben bei der BMW Group begonnen, 1200 davon an den deutschen Standorten. Insgesamt ist die Zahl unserer Mitarbeiter bei der BMW Group zum Stichtag 30. September um 5% auf über 109.000 weltweit gestiegen. Meine Damen und Herren, egal wo auf der Welt wir als BMW Group tätig sind, wir nehmen unsere Verantwortung in der Gesellschaft wahr. Das gilt für rund 140 Länder, in denen wir unsere Fahrzeuge verkaufen, und das gilt für all unsere 28 Produktionsstandorte in 13 Ländern. Wir werden weiterhin als Vorreiter im Premiumsektor in der Automobilindustrie unsere Zukunft gestalten. So leisten wir einen Beitrag, damit Made in Germany weiterhin eine starke Bedeutung in der Welt hat. Das ist BMW. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Und nun Herr Dr. Aichina, bitte.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Die BMW Group ist im dritten Quartal wiederum erfolgreich unterwegs gewesen. Wir sind strategisch und operativ auf Kurs. Die Ausrichtung des Unternehmens auf die Zukunft treiben wir weiter konsequent voran. Die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der BMW Group ist unser Ziel. Sie zählt mehr als kurzfristige Profite. Die Ertragskraft des Konzerns entspricht voll und ganz unseren Erwartungen. Die Umsatzrendite im dritten Quartal liegt mit 10,6% auf dem Niveau des Vorquartals, des Vorjahresquartals. Die EBIT-Marge im Segment Automobile beträgt im dritten Quartal 9%. Für die ersten 9 Monate liegt sie bei 9,5%. Die solide Profitabilität ist die Basis für unsere umfassenden Vorleistungen. Die Rahmenbedingungen für unser Geschäft sind weiterhin herausfordernd. Die Situation in den europäischen Märkten war auch im dritten Quartal unverändert angespannt. Nach wie vor entwickelt sich der Automobilmarkt in Westeuropa mit wenigen Ausnahmen rückläufig. Entsprechend intensiv ist der Wettbewerb. In Europa lag der Absatz der BMW Group auf dem Niveau des Vorjahres. In den großen Märkten USA und China sowie in vielen Emerging Markets wuchs er dagegen zweistellig. Dank der ausgewogenen globalen Aufstellung hat die BMW Group Volumenzuwächse erzielt. 1,436 Millionen Automobile per September sind ein Plus von 7,5% gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernumsatz liegt im dritten Quartal mit 18,75 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Durch das höhere Leasing-Neugeschäft stiegen die segmentübergreifenden Umsatzeliminierungen. Diese bremsten den Umsatzanstieg im Verhältnis zum Absatzwachstum. Die stärkere Wettbewerbsintensität und negative Umrechnungseffekte aus Wechselkursen wirkten sich auch auf die Erlöse aus. Währungsbereinigt liegen die Umsatzerlöse um 4,4% über dem Vorjahresniveau. Im dritten Quartal beträgt das Konzernvorsteuerergebnis 1,989 Milliarden Euro. Nach 9 Monaten liegt es mit 6,024 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Im Vergleichszeitraum 2012 wirkte sich ein positiver Effekt aus dem Segment Finanzdienstleistungen in Höhe von 124 Millionen Euro aus. Bereinigt um diesen Effekt wäre das Vorsteuerergebnis gegenüber dem Vorjahr um 2% gestiegen. Die BMW Group treibt konsequent die Entwicklung neuer Fahrzeugprojekte und alternativer Technologien voran. Wir stellen uns heute für die Zukunft auf. Wir nehmen die hohen CO2-Anforderungen ernst. die ab 2020 in der Europäischen Union und in anderen Märkten gelten. Darauf bereiten wir das Unternehmen konsequent vor. Wir fahren gut damit, uns frühzeitig darauf einzustellen. Auch mit unserem Maßnahmenpaket Efficient Dynamics haben wir uns 2007 einen Vorsprung erarbeitet. Wir waren damals der erste Hersteller, der diese Effizienzmaßnahmen konsequent in der Serie eingesetzt hat. Gemäß unserer Strategie investieren wir zudem in den Auf- und Ausbau unseres Produktionsnetzwerks und verbessern die Prozesseffizienz. Auch die Stärkung unserer Marken und eine noch bessere Kundenbetreuung stehen laufend im Fokus. Für die genannten Themen fallen in diesem Jahr Vorleistungen in Höhe von rund 1 Milliarde Euro zusätzlich an. Sie betreffen vorwiegend das Segment Automobile und in signifikantem Umfang das vierte Quartal. Nach 9 Monaten haben sich die F&E-Aufwendungen nach HGB auf 3,2 Milliarden Euro erhöht. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg von 14%. Die F&E-Quote per September beträgt 5,8% vom Konzernumsatz. Damit liegen wir knapp oberhalb unseres Zielkorridors von 5 bis 5,5% vom Umsatz. Auch im Gesamtjahr wird die F&E-Quote den Zielkorridor überschreiten. Die Investitionen des Konzerns belaufen sich nach 9 Monaten auf 4,3 Milliarden Euro. Der Großteil davon fließt in den Kapazitätsausbau, in Anlagen für neue Technologien und in die Modellanläufe. Die Investitionsquote beträgt nach 9 Monaten 7,8% vom Umsatz. Wie bereits angekündigt, wird der Investitionszielwert von maximal 7% vom Umsatz im Gesamtjahr überschritten. Die BMW Group stärkt damit ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit. Sie sichert ihr Geschäftsmodell mit Investitionen in ihre Premium-Marken, ihre Produkte und Technologien gezielt ab. Auch im kommenden Jahr werden wir auf hohem Niveau Investitionen tätigen und Geld für Forschung und Entwicklung aufwenden. 2013 und 2014 betrachten wir als Peak-Jahre, in denen signifikante Vorleistungen für unsere Zukunftsthemen anfallen. Per September 2013 beträgt die Liquidität des Konzerns mehr als 10,7 Milliarden Euro. Wir sind damit wie bisher solide aufgestellt. Kommen wir zum Segment Automobile. Vor allem im Segment Automobile wirken sich die genannten Vorleistungen für Zukunftsthemen und die herausfordernden Bedingungen auf den europäischen Märkten aus. Im dritten Quartal beträgt der Segmentumsatz nahezu 17,2 Milliarden Euro und entspricht damit dem Niveau des Vorjahresquartals. Umrechnungseffekte aus Währungskursen haben die Umsatzentwicklung gedämpft. Das EBIT im Segment Automobile liegt mit knapp 1,55 Milliarden Euro um 6% unter dem Vorjahresniveau. Trotz der hohen Zukunftsinvestitionen und den anhaltenden Herausforderungen in den europäischen Märkten erwarten wir im Gesamtjahr eine EBIT-Marge, die im Zielkorridor von 8 bis 10% liegt. Das vierte Quartal ist traditionell belastet durch höhere Kosten und Investitionen, da viele Projekte zum Jahresende abgerechnet werden. Dies ist auch 2013 ausgeprägt und schlägt sich in der Profitabilität des Segments nieder. Hinzu kommen auch Anlauf- und Marketingaufwendungen für neue Modelle, die im nächsten Jahr positive Absatzimpulse setzen werden. Die positive Geschäftsentwicklung im Segment spiegelt sich nach 9 Monaten in einem starken operativen Cashflow und einem Free Cashflow von 2,45 Milliarden Euro wider. Im Gesamtjahr erwarten wir trotz hoher Investitionstätigkeit im vierten Quartal unverändert einen Free Cashflow unter 3 Milliarden Euro. Das Nettofinanzvermögen im Segment Automobile betrug per 30. September 12,4 Milliarden Euro. Es befindet sich damit nach wie vor auf einem sehr soliden Niveau. Meine Damen und Herren, das Segment Finanzdienstleistungen profitiert von einem unverändert starken Neugeschäft und weiterhin attraktiven Refinanzierungskonditionen. Wir beobachten jedoch eine leichte Schmälerung der Marge aufgrund steigender Wettbewerbsintensität. Die hohe Nachfrage nach Finanzdienstleistungen und die positive operative Entwicklung haben sich grundsätzlich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Im dritten Quartal beträgt das Vorsteuerergebnis 398 Millionen Euro und liegt 6,4% unter dem Vorjahreszeitraum. Das dritte Quartal 2012 profitierte von einem positiven Effekt von 46 Millionen Euro aus dem Beendigungsgeschäft mit Leasingfahrzeugen. Bereinigt um diesen Effekt wäre das Quartalsergebnis um 5% gestiegen. Financial Services hat in den ersten 9 Monaten 45% der Neufahrzeuge der BMW Group verleased oder finanziert. Die höhere Penetrationsrate ist im Wesentlichen auf das starke Neugeschäft in den Vereinigten Staaten zurückzuführen. Dort entwickelt sich das Premium-Segment weiter dynamisch. Die Risikosituation im Segment hat sich gegenüber dem Vorquartal kaum verändert. Die Kreditrisiken sind weiter stabil. In den südeuropäischen Märkten ist die Situation wie bisher angespannt, aber kein weiterer negativer Trend erkennbar. Auch die Restwertrisiken stellen sich weitgehend unverändert dar. Die Gebrauchtwagenpreise sind in Amerika und in Europa stabil geblieben. Die Märkte in Südeuropa haben sich auf niedrigem Niveau gefestigt. Unser vorausschauendes Risikomanagement sichert aktuelle Marktrisiken mit entsprechenden Vorsorgen ab. Kommen wir zum Segment Motorräder. BMW Motorrad hat sich im rückläufigen Markt weiter erfolgreich behauptet. Während der Motorradmarkt weltweit um 4,3% nachgab, ist der Absatz im Segment nach 9 Monaten um 8,4% auf 93.154 Einheiten gewachsen. Insbesondere die Neuanläufe, darunter die F800 GT und die R1200 GS, trieben das Absatzwachstum. Der Umsatz des Segments beträgt nach 9 Monaten 1,23 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 1,6%. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das EBIT des Segments Motorräder nach 9 Monaten auf 93 Millionen Euro erhöht. Das ist ein Zuwachs von 13,4%. Meine Damen und Herren, wir rechnen bis zum Jahresende mit einer weitgehend positiven Entwicklung und wollen 2013 ein Absatzwachstum auf Group-Ebene im einstelligen Prozentbereich erzielen. Allerdings spüren wir nach wie vor die Marktschwäche in Westeuropa. Auch ist nicht auszuschließen, dass sich das globale Umfeld eintrübt und entsprechende Risiken unser Geschäft beeinflussen. Der Konzern strebt das Gesamtjahr unverändert ein Vorsteuerergebnis in der Größenordnung des Vorjahres an. Im Segment Automobile dürfte die EBIT-Marge im Zielkorridor von 8-10% liegen. Im Segment Finanzdienstleistungen ist eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18% das Ziel. Im Segment Motorräder ist eine positive Geschäftsentwicklung zu erwarten. Die BMW Group schafft die Voraussetzungen, um ihre erfolgreiche Geschäftstätigkeit fortzusetzen und bestätigt die gegebene Guidance. Dies setzt voraus, dass sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern. Wie erwähnt, wird das vierte Quartal in höherem Umfang durch Investitionen und Kosten belastet sein. Für 2014 ist die BMW Group gut aufgestellt. Unser attraktives und junges Produktportfolio bietet ausreichende Absatzimpulse. Wir führen im kommenden Jahr zahlreiche neue Modelle ohne Vorgänger ein. Auch für die Neuheiten dieses Jahres erwarten wir im ersten vollen Jahr im Markt adäquate Zuwächse. Aktuell ist keine grundlegende Verbesserung der Umfeldbedingungen absehbar. Die Prognose für die Wirtschaft der Eurozone fällt leicht positiv aus, dennoch wird die Situation in Teilen Europas herausfordernd bleiben. In den großen aufstrebenden Märkten Brasilien, Russland und Indien sind die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum leicht gesenkt worden. Für China und die USA bleiben wir zuversichtlich. Unseren strategischen Kurs setzen wir fort. Wir arbeiten konsequent daran, unsere Ertragskraft und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die gesteckten Profitabilitätsziele behalten wir bei. Gleichzeitig bereiten wir die BMW Group mit hohen Vorleistungen erfolgreich auf künftige Herausforderungen vor. Wir handeln und setzen neue Maßstäbe. Wir bauen unsere führende Position im Premium-Segment weiter aus. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Aichiner. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Herrn Christoph Rauwald von Bloomberg News. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Ich habe eine Nachfrage, Herr Aichiner, zu den Kommentaren, die Sie gerade gegeben haben zum vierten Quartal und den dort zu erwartenden Kosten. Könnten Sie das vielleicht grob beziffern? Ich glaube, im Markt wird momentan von ca. 500 Millionen Euro ausgegangen, also der Hälfte des früher angekündigten 1 Milliarden Euro Investitionsprogramms. Vielleicht könnten Sie auf die Zahl 500 Millionen Euro kurz eingehen. Und auch eine etwas genauere Indikation geben, was im vierten Quartal in puncto EBIT-Marge zu erwarten ist. Danke.
Vielen Dank, Herr Rauwald. Herr Dr. Aichiner.
Ja, Herr Rauwald, die Größenordnung kann ich Ihnen für das vierte Quartal bestätigen. Und wir rechnen im vierten Quartal mit einer Marge am unteren Ende des Korridors.
Dankeschön.
Gut, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Jean-Philippe Lacour vom Leseco. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, die Herren aus Frankfurt. Ich habe zwei, drei Fragen. Einmal die Vorleistungen, die Sie ansprechen. Können Sie mir vielleicht einen Überblick geben, wie viel BMW investieren möchte bis Zeithorizont, sagen wir 2015? Ihr Konkurrent Audi hat da umfassende Pläne auch und möchte aufholen. Können Sie vielleicht dann als Vergleich geben, uns die Größeordnung geben, was BMW investieren möchte für die Zukunft. Zweite Frage, Sie sprechen von, also Sie bestätigen Ihr Hauptziel und geben als Bedingung, dass die politischen Rahmenbedingungen sich nicht verschlechtern. Politische Rahmenbedingungen, können Sie hier vielleicht ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen, also welche Regionen oder welche, meinen Sie jetzt in Deutschland, meinen Sie jetzt Europa oder wo weltweit? Danke. Und zunächst, da wir im politischen Feld sind, befürchten Sie nicht ein bisschen Image-Schaden für die Autoindustrie im Rahmen dieser Affäre rund um die Staatsanwaltschaft, die gegen von Kleinen CDU-Politiker jetzt ermittelt, wegen Verdacht an Vorteilsannahme. Und kurz davor war auch, also das hat überhaupt keinen Zusammenhang, aber die CDU hat auch eine riesige Spende an also von ihrem Hauptaktionär erhalten. Das war auch also Mitte Oktober dann in den Ticker. Also können Sie vielleicht dazu sagen, befürchten Sie nicht ein bisschen Image-Schaden für Ihre Industrie, dass sie zu nah an die Politik liegt? Danke.
Vielen Dank, Herr Lacour. Wir machen es jetzt so, Vorleistungen, Investitionen bis 2015, Zukunft macht der Dr. Aichiner und danach kommt der Dr. Reithofer. Herr Dr. Aichiner, bitte.
Ja, zu den Vorleistungen. Wir hatten schon angekündigt, dass die Jahre 2013 und 2014 eben von höheren Vorleistungen geprägt sein werden. Das heißt, wir werden in diesem Jahr eben den Korridor von 7% bei den Investitionen überschreiten und das Gleiche erwarten wir auch noch fürs nächste Jahr. Danach rechnen wir damit, dass wir wieder in den Zielkorridor zurückfahren werden. Das ist unsere Erwartungshaltung. Die Investitionen gehen in viele Bereiche, zum einen in Technologien, also wir bauen Leichtbaukompetenz auf, Elektrifizierung auf, Elektromobilität auf, um hier einige Beispiele zu nennen, aber auch in das Produktionsnetzwerk. Zukünftiges Wachstum muss eben jetzt durch entsprechende Investitionen in Fertigungskapazitäten auch abgesichert werden und auch auf der Marketingseite mit den vielen Produktanläufen sind entsprechende Aufwendungen notwendig. Also das ist so die Palette dessen, was wir derzeit sehen mit den Peak-Jahren 2013-14.
Vielen Dank, Herr Aichiner. Herr Dr. Reithofer, bitte.
Ich meine, Sie haben die Frage gestellt, Richtung politische Rahmenbedingungen, was ist damit gemeint? Also uns geht es da um Marktprognosen. Also wie werden sich einzelne Märkte entwickeln? Wie wird sich die Europäische Union entwickeln in den nächsten, sagen wir mal, 2 Jahren? Bleiben die USA auf Wachstumskurs? Bleibt zum Beispiel China auf Wachstumskurs? Das sind die Fragen, die also unter wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zu sehen sind. Wenn Sie mal alleine Europa betrachten, wir sagen jetzt, dass wir in einigen Ländern die Talsohle erreicht haben, was den Marktrückgang angeht. Aber wenn wir jetzt schon von Wachstum sprechen, sprechen wir natürlich immer noch von bescheidenem Wachstum. In vor allen Dingen in südeuropäischen Ländern. So, wir müssen das zuerst mal beobachten, wie wird sich das weiterentwickeln, und davon hängt natürlich dann ab, sind wir in Europa dann zuversichtlicher oder nicht. Momentan gibt es ja von uns die Prognose, dass wir sagen, wir rechnen erst im zweiten Halbjahr des Jahres 2014 mit einer Verbesserung der Marktbedingungen in Europa. So, und jetzt hängt es davon ab, wie geht man in der Europäischen Union und in der Eurozone mit diesen Themen auch politisch um, ob es ein stärkeres Wachstum geben wird in Europa dann die nächsten 2 Jahre oder nicht, oder ob Europa uns die nächsten 3 bis 5 Jahre beschäftigen wird, was die Wirtschaft angeht. Wobei wir hier sagen müssen, für die USA sind wir weiterhin zuversichtlich, für China sind wir weiterhin zuversichtlich, und wenn ich Ihnen mal sagen darf, in den USA sind wir bisher die ersten 10 Monate zweistellig gewachsen. Wenn ich schaue, in China sind wir die ersten 10 Monate zweistellig gewachsen. Also hier sind wir zuversichtlich. Dagegen in Europa, Herr Eichner hat das vorher erwähnt, haben wir uns im Prinzip entwickelt auf Vorjahresniveau. Also daran sehen Sie, was verstehen wir unter Rahmenbedingungen. Dann zu Ihrer nächsten Frage, Image-Schaden wegen Staatsanwaltsermittlung gegen Herrn Kläden. Dazu gibt es von uns keine Aussage, da müssen Sie Daimler fragen und nicht uns. So, und dann zu Ihrem nächsten Punkt. Sie fragen nach der Spende der Familie Quandt. Dort bitten wir um Verständnis, dass wir dazu keine Aussagen machen können, weil es sich um eine Privatspende der Familie Quandt handelt.
Okay, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Mirko Reibka von Plato Brief. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen. Ich hätte 4 Fragen, Entschuldigung. Ich wüsste ganz gerne, wann Sie mit dem i3 oder wie viele Stückzahlen Sie verkaufen müssen beim i3, um damit inklusive Entwicklungskosten, die, wenn ich es richtig weiß, ja komplett abgeschrieben sind, in den schwarzen Zahlen landen. Dann würde mich interessieren, ob Ihnen das jetzt sehr hilft, wenn über eine Verschiebung der Einführung dieser strengeren CO2-Regeln diskutiert wird, oder ob das vielleicht eher Ihrem Wettbewerb hilft, Ihrer Konkurrenz hilft, wenn die vielleicht etwas zurückliegen sollten, und ob Sie in dem Zusammenhang auch, ob Sie damit rechnen, dass noch über diese 95 Gramm eine weitere Verschärfung in absehbarer Zeit kommt, denn diskutiert worden ist das ja. Dann würde ich ganz gerne wissen, vielleicht können Sie, Herr Reithofer, doch nochmal sagen, etwas genauer, ob Sie für Europa jetzt mit einer Verschlechterung noch der Marktbedingungen rechnen oder ob Sie darauf hoffen, dass sich das jetzt dann doch bald wieder dreht. Das war gerade noch ein bisschen undeutlich für mich. Und als letzte Frage, Herr Eichiner, vielleicht mit Blick auf die Refinanzierung. Sie haben eine sehr hohe Liquidität, aber müssen auch sehr viel Geld in die Hand nehmen derzeit. Kann es sein, dass für Sie die Refinanzierungskosten in absehbarer Zeit vielleicht doch deutlich steigen könnten? Einmal wegen der Marktbedingungen, dass die Zinsen steigen, aber auch, dass das Ergebnis des Konzerns vielleicht nicht mehr ganz so rasant wächst, wo ja dann auch Refinanzierungsbedingungen dranhängen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Reibka. Liebe Kollegin, darf ich noch mal kurz einen Punkt herausgreifen, und zwar das Thema CO2. Vielleicht noch mal ganz kurz auch dazu. Wir haben ja nie in Frage gestellt, dass wir das Ziel 95 Gramm in irgendeiner Art und Weise kritisieren oder nicht akzeptieren. Also für uns steht das Ziel 95 Gramm in 2020. So war es ja immer wieder auch diskutiert. Im Moment befindet sich das Thema ja in der europäischen Diskussion. Auch heute Abend gibt es dazu wieder eine entsprechende Ratssitzung. Und deswegen werden wir dazu weiter nichts sagen im Moment. Also das bitte als klare Feststellung, auch wenn da weitere Fragen kommen könnten. So, dann machen wir weiter. BMW i3 Stückzahlen, Entwicklungskosten. Herr Dr. Eichiner, bitte.
Herr Reibka, das Thema, das Sie ansprachen, wie viel Volumen wir brauchen, um die Entwicklungskosten reinzufahren, diese Frage haben wir uns bisher überhaupt nicht gestellt, weil es war immer klar, die Hochlaufkurve für den i3 wird eine eher langsame sein. Wir haben auch die Kapazitäten entsprechend ausgelegt und sehen uns aber erfreulicherweise doch einer hohen Nachfrage derzeit ausgesetzt, was im Prinzip den Ansatz auch bestätigt. Darüber hinaus sollten Sie auch sehen, dass der i3 ja nicht nur als Produktprojekt zu bewerten ist, sondern ist für uns ja ein großes Befähigungsprojekt. Wir führen ja mit dem i3 neue Technologien ein. Carbon ist ein Stichwort, die ganze Elektrifizierungsthematik ist ein weiteres Stichwort. Insofern, glaube ich, muss man dieses Projekt etwas anders bewerten. Aber wie gesagt, wir haben die Rechnung gar nicht angestellt, weil es von Haus auf klar war, dass sie für uns nicht relevant sein wird. Dann die letzte Frage zum Thema Refinanzierungskosten. Ich denke, das Unternehmen hat eine Stärke und diese Stärke ist ja immer noch da. Wir halten unsere Guidance. Wir haben immer gesagt, wir sehen unsere Profitabilität trotz der hohen Vorleistungen im Korridor von 8-10% im Autogeschäft. All das wird bestätigt. Wir liegen mitten im Korridor und ich sehe jetzt keinen Grund, dass die Profitabilitätsentwicklung des Unternehmens negative Effekte in der Refinanzierung haben sollte. Ist eher das Gegenteil der Fall. Also wir können erfreulicherweise sehr günstig refinanzieren, unser Rating ist stark und wir gehen auch weiterhin davon aus, dass wir entsprechend günstig refinanzieren. Natürlich sollten Zinsen steigen, hätte das auch bei uns einen Effekt, das ist klar, aber der liegt dann eben an externen Rahmenbedingungen und nicht an internen.
Gut, jetzt ist noch eine Frage offen zum Thema Europa, weitere Verschlechterungen. Herr Dr. Reithofer, bitte.
Ich meine, ich möchte das, was ich vorher gesagt habe, nochmal konkretisieren. Wo stehen wir denn im Jahr 2013, um das mal in Zahlen festzumachen? Der Gesamtmarkt in der EU im Jahr 2013 wird wahrscheinlich -3,8% auf rund 12 Millionen Einheiten zurückgehen. Das sind jetzt mal konkrete Zahlen, das sind die Prognosezahlen, wir sind jetzt Anfang November, also das heißt, da ist die Prognose eigentlich schon ziemlich gut, also wir werden auch im Jahr 2013 im EU-Gesamtmarkt einen Rückgang haben, ich sage mal von ca. 4% auf 12 Millionen Einheiten. So, was habe ich damit gemeint, als ich vorher gesagt habe, dass wir in einzelnen Märkten schon die Talsohle feststellen? Wir haben im Sommer 2013 erst die volkswirtschaftlichen Indikatoren bekommen, im Automobilmarkt auch Indikatoren, die auf eine Erreichung der Talsohle in der Eurozone hindeuten. Wo konkret? Dies gilt insbesondere für Spanien und Portugal, die nach tiefen Rezessionen nun verbesserte Frühindikatoren aufweisen. Italien hingegen leidet weiterhin unter politischer Unsicherheit. Und dann anderes Beispiel, die Nachfrage in den Niederlanden wird in hohem Maße durch den starken Preisverfall am dortigen Immobilienmarkt belastet. Und ich meine, wenn man den deutschen Automobilmarkt dann noch hinzufügt, der deutsche Pkw-Gesamtmarkt dürfte in 2013 bei ca. 2,9 Millionen Einheiten ca. 5,9% unter Vorjahr liegen. So, das ist, wo wir uns momentan befinden. Und es gibt Indikatoren, die zeigen, ich habe Länder genannt, die Talsohle erreicht, aber die Wachstumsraten, von denen wir momentan noch sprechen, die sind natürlich noch nicht so prickelnd. Also das heißt, es sind keine Wachstumsraten, die wir jetzt in den USA gesehen haben und die wir in China gesehen haben. Sodass man insgesamt wirklich mal für das Jahr 2013 zusammenfassen kann, die EU ist für uns als Markt stagniert, also für BMW-Produkte. Die USA, ich sagte das vorher bereits, sind zweistellig gewachsen für uns. China ist zweistellig gewachsen für uns. Und da möchte ich jetzt nochmal andere Länder nennen. Dazu gehören zum Beispiel Japan, da gehört dazu Südkorea, da gehört dazu Neuseeland, Malaysia, Thailand. Die sind für uns auch zweistellig gewachsen, sodass wir eigentlich sagen können, unsere strategische Ausrichtung, dass wir eine möglichst balancierte Weltverteilung haben wollen, zeigt sich wieder als Vorteil auch im Jahr 2013, sodass wir auch sagen können für das Jahr 2014, wenn diese Länder, von denen ich gerade gesprochen habe, ihre Wachstumsdynamik fortsetzen, dann können wir weiterhin Europa ausbalancieren. Wenn wir in Europa Wachstum haben werden, wird das noch auf sehr niedrigem Niveau stattfinden. Wir rechnen damit erst im zweiten Halbjahr des Jahres 2014. Das war jetzt eine sehr, sehr konkrete Aussage, die wir auch mit Zahlen belegen können.
Dankeschön.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Thomas Fromm von der Süddeutschen Zeitung. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe noch zwei Nachfragen. Die eine zum i3. Könnten Sie sagen, wie viele Vorbestellungen da bei Ihnen schon eingegangen sind? Also wo bewegt sich das gerade, in welchem Raum? Zweitens auch zum Thema i3. Wie sehen Sie das Thema Infrastruktur? Ist das, was momentan auf deutschen Straßen steht und auf deutschen Plätzen, genügt das für Ihre Ziele? Oder muss da noch nachgearbeitet werden, also mangels an Infrastruktur? Oder sagen Sie, das passt eigentlich ganz gut? Und noch ein zweiter Bereich, es geht ja bei Ihren Zahlen zurzeit nicht nur um die Investitionen, die für Sie sozusagen auch eine Last sind, sondern es geht eben auch um die Rabatte, sehr hohe Rabatte, die gegeben werden müssen. Wie sehen Sie das? Wird sich das noch weiter nach unten entwickeln bei den Preisen? Wie lange wird das noch andauern? Wird man jemals nochmal zurückkommen sozusagen zu dem Niveau, das man mal hatte? Danke.
Vielen Dank, Herr Fromm. Ist vielleicht in Ihrem Interesse, wenn ich die Beantwortung der Frage mal an den Finanzvorstand gebe. Das ist doch auch mal was, weil wir haben einen strategischen Finanzvorstand. Herr Dr. Eichiner, bitte.
Dankeschön, Herr Schäfer. Ja, Herr Fromm, Ihre Frage zum i3. Wir haben 8.000 bis 9.000 Bestellungen derzeit vorliegen und rund 100.000 Anfragen für Probefahrten. Also das Interesse ist nach wie vor groß. Dann die Frage Infrastruktur. Wir haben rund um den i3 Services gebaut, die wir unseren Kunden anbieten können. Diese Services beinhalten auch beispielsweise die Installation einer sogenannten Wallbox, die den Kunden dann befähigt, auch zu Hause schneller laden zu können. Außerdem genügt auch eine herkömmliche Steckdose, um den i3 zu laden. Über Nacht dauert dann halt etwas länger. Also insofern ist grundsätzlich die Infrastruktur jetzt kein Hinderungsgrund, den i3 zu kaufen. Natürlich würden wir uns wünschen, dass gerade auf kommunaler Ebene die Ladestationen zunehmen würden, denn dann kämen natürlich zusätzliche Kaufanreize zustande für Menschen, die eben gerne in die Stadt fahren, dort länger bleiben oder keine Garage haben, die könnten dann eben auch vor Ort entsprechend aufladen. Ich glaube, das wird sich entwickeln. Unseres Wissens nach denken also viele Städte, auch größere Städte darüber nach, genau diese Anreize zu bieten. Die wollen eben auch den Vorteil eines i3s, eines Elektroautos in ihrer Stadt sehen, null Emissionen und eben auch ein leises Fahren, das sind da hervorzuheben. Also ich denke, das wird sich jetzt über die Zeit entwickeln, aber für den Start des i3s, glaube ich, können wir mit dem Konzept, das ich Ihnen jetzt kurz erläutert habe, durchaus leben. Nochmal das Thema Rabatte, das Sie zu Recht ansprechen. Für uns selbstverständlich ein Thema, hat uns jetzt durch die ganze Euro-Krise begleitet. Ich möchte aber auch nochmal feststellen, es ist derzeit ein europäisches Problem und hat mit dem starken Rückgang der Märkte in Europa zu tun. Und ich nenne immer das Beispiel Spanien. Der Markt hatte vor der Krise eine Größe von 1,7 Millionen Einheiten, ist jetzt zurückgefallen auf 700.000 Einheiten. Und dass in so einem Markt dann um den Kunden wirklich gekämpft wird, das kann man sich, denke ich, gut vorstellen. Die Händler wollen dort auch überleben. Der ganze Markt ist natürlich unter derartigen Rahmenbedingungen extrem unter Stress. Und das spürt man dann auch bei den Rabatten. Wir denken aber, dass mit einer Erholung der Eurozone auch dieses Rabattniveau wieder zurückgeführt werden kann. Diese Erfahrung haben wir auch 2010 gemacht, nach der Krise 2008, 2009. Auch da ist es dann gelungen, das Rabattniveau wieder zurückzuführen. Und wie ich schon erwähnt habe, es ist ein europäisches Problem. In anderen großen Märkten der Welt sehen wir diese Entwicklung Gott sei Dank nicht.
Gut, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Markus Fasse vom Handelsblatt. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich wollte noch mal zum i3 nachfragen. Sie haben ja die Zahl von 8.000 bis 9.000 Vorbestellungen genannt. Jetzt hört man, dass es Lieferzeiten beim i3 für Deutschland gibt. Die gehen so in April, Mai könnte das sein, dass wenn man jetzt bestellt, erst dann so ein Fahrzeug bekommt. Ich wollte fragen, können Sie solche Lieferzeiten bestätigen und was ist denn für Sie eine erträgliche Lieferzeit für den i3? Und als drittes vielleicht noch, es war ja die Rede von Optimierungsschleifen in der Produktion des i3. Können Sie vielleicht so ein bisschen sagen, wie der Produktionsanlauf sich gestaltet? Und Sie hatten in Amsterdam bei der Vorstellung auch gesagt, dass Sie sich vorstellen könnten, bald nachinvestieren zu müssen in das Projekt. Wie sehen diese Nachinvestitionen aus? Geht es da um mehr Kapazität oder geht es da um Qualitätssicherung? Danke.
Vielen Dank, Herr Fasse. Herr Dr. Eichinger nochmal.
Ja, die Frage ist, ist ja wieder die Frage nach der Kapazität und nach dem Kapazitätsbedarf gestellt. Die ist derzeit noch nicht endgültig zu bewerten. Wir freuen uns, dass wir so großes Interesse haben. Ich hatte schon die Zahlen genannt, wir haben entsprechende Vorbestellungen, das sind natürlich Bestellungen, die wir weltweit sehen, und wir haben hohes Interesse an Probefahrten. Jetzt geht es aber nicht darum, einen Anfangserfolg zu beurteilen, sondern es geht darum, die Nachhaltigkeit entsprechend bewerten zu können. Und erst wenn wir sehen, dass wir eine nachhaltig steigende Nachfrage haben, würden wir auch über die nächsten Investitionen nachdenken. So weit sind wir aber jetzt noch nicht. Das Auto wird ja gerade erst eingeführt. Was wir sagen können zur Produktion, die Stückzahl, die wir uns für 2013 vorgenommen haben, die wird kommen. Und wir werden auch 2014 in der Lage sein, im Rahmen unserer geplanten Kapazitäten zu liefern. Ob das ausreichen wird, das ist jetzt die Frage, die wir momentan auch noch nicht beantworten können. Es könnte sein, dass wir doch eine Zeit lang mit Lieferzeiten leben müssen, aber wir finden das nicht unbedingt schlimm.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Olaf Storbeck von Reuters Breaking News. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Tag. Ich habe zwei Fragen. Eine zu der Entwicklung des Umsatzes im dritten Quartal. Was ja auffällt, ist, dass die Stückzahlen deutlich gestiegen sind, fast 11%, während die Umsätze in Euro stagniert sind. Können Sie ein bisschen genauer darlegen, wie viel davon auf Rabatte, auf Währungseffekte und vielleicht auch auf einen Trend hin zu niedrigeren, zu kleineren Autos, also im Modellmix entfällt? Und ist das sozusagen jetzt das Q3 ein vorübergehender Effekt aus Ihrer Sicht oder wird sich das auf dem Niveau einpendeln oder möglicherweise noch fortsetzen? Und meine zweite Frage bezieht sich auf den Markt in Deutschland. Wie erklären Sie sich die Nachfrageschwäche in Deutschland, obwohl ja die Wirtschaft eigentlich relativ gut läuft?
Wir beginnen mal mit der Umsatzentwicklung Q3 mit Herrn Dr. Eichinger, bitte.
Für die Umsatzentwicklung in Q3 sind mehrere Effekte ausschlaggebend. Also wir sprechen jetzt über den Konzern. Auf der Konzernebene haben wir zum einen negative Währungseinflüsse. Und die machen schon sehr, sehr viel aus. Also ich denke, das ist eine Größenordnung, wenn wir die bereinigen, sprechen wir von über 4%. Und also ein Wachstum eigentlich von 4%, 4,4% gegenüber einem Verlust von 0,4% im Umsatz, also ein Rückgang im Umsatz, also allein auf die Währung zurückzuführen. Weitere Effekte sind ein höherer Absatzanteil unseres Joint Ventures. Das ist jetzt auch getrieben durch neue Produkte, die dort an- und hochlaufen in diesem Jahr. Ist auch ein saisonaler Effekt. Wir werden auch auf der Importseite wieder neue Produkte bekommen, aber in diesem Jahr ist das Momentum eben sehr viel stärker im Joint Venture. Beispielsweise, weil der X1 dort auch lokalisiert worden ist, um ein Produkt zu nennen, schlägt sich natürlich dann auch nieder in diesen Zahlen. Und dann haben wir aufgrund unserer hohen Leasingtätigkeit in den Vereinigten Staaten auf Konzernebene eben auch erhebliche Eliminierungen in den Konsolidierungen. Und das ist auch wiederum ein Betrag, der auf über 1,2 Milliarden an Umsatz hochläuft. Also diese Effekte erklären jetzt auch den Rückgang. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt einen grundsätzlichen Trend bekommen, dass der Umsatz weiter nach unten geht, kann aber auch die Währungsseite beispielsweise natürlich jetzt nicht endgültig abschätzen. Nicht? Also es, wie ich schon sagte, allein der Währungsunterschied, da würde aus einem Rückgang von 0,4% ein Plus machen von 4,4%, wenn wir die gleichen Kurse hätten wie im Vorjahr. Und insofern erkennt man schon, wie groß der Hebel ist. Das ist natürlich schwer abzuschätzen. Das kann natürlich auch wieder in die andere Richtung gehen, dass der Euro schwächer wird und dann sehen wir das positiv im Umsatz.
Vielen Dank, Herr Eichiner. Zweiter Teil der Frage, Nachfrageschwäche in Deutschland trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung. Herr Dr. Reithofer, bitte.
Also ich möchte Ihre Frage versuchen, in drei Blöcken zu beantworten. Also erstens nochmal das Jahr 2013. Wie sieht die Prognose des Gesamtmarktes aus in Deutschland? Also wir gehen von 2,9 Millionen Einheiten aus. Das wäre ein Rückgang von ungefähr 5,9% verglichen mit dem Vorjahr. Sie haben nach dem Grund gefragt. Wir haben da eine Meinung zu. Wir sagen, das hängt zusammen mit einer Verunsicherung aufgrund der Euro-Krise, die auch in Deutschland, ich sag mal, zugeschlagen hat, und zwar vor allen Dingen im Privat- und Firmenkundengeschäft. Und das ist der zweite Block meiner Antwort. Und der dritte, wir gehen auch mittelfristig in Deutschland von einem stagnierenden Gesamtmarkt aus und langfristig aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland sogar von einem schrumpfenden Markt. Also das heißt nochmal, in dem Jahr wahrscheinlich ca. 5,9% Rückgang. Warum? Wir sind der Meinung, es hat mit der Euro-Krise zu tun im Privat- und Firmenkundengeschäft. Die Leute sind verunsichert. Mittelfristig gehen wir allerdings auch nur von einem stagnierenden Gesamtmarkt in Deutschland aus und langfristig, ich meine, wir alle kennen die demografische Entwicklung in Deutschland, gehen wir sogar von einem schrumpfenden Markt aus. Das ist, wie wir Deutschland sehen, und so richten wir auch unsere Planungen für Deutschland aus.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Nico Schmidt von Dow Jones. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen. Meine Fragen wurden dankenswerterweise schon alle gestellt und beantwortet. Insofern bin ich durch. Danke.
Gut, danke Herr Schmidt. Schönen Gruß von uns. Dankeschön. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Preisinger von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte gern zum dritten Quartal noch gewusst, warum Sie weniger Steuern bezahlt haben. Dann würde mich interessieren, in welchen anderen Serienmodellen können Sie sich den Carbon vorstellen? Und könnten Sie Ihren Ausblick für 2014 vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Sie haben ja schon angedeutet, der Absatz könnte zulegen, der Korridor bei der Marge wird auch so eingehalten. Vielleicht könnten Sie noch einen Blick auf den Gewinn werfen. Und letztes Thema Elektromobilität, die leidet ja auch immer so ein bisschen darunter, dass man keine Fahrzeuge auf der Straße sieht. Fahren Sie beide denn schon i3?
Vielen Dank, Frau Preisinger. Dann machen wir es mal so. Das Thema, warum weniger Steuern, machen wir zum Schluss. Das macht dann Herr Eichiner und wir beginnen bei den anderen drei Teilen der Frage mit Herrn Dr. Reithofer, bitte.
Meine Frau Preisinger, Sie haben die Frage gestellt, Carbon, in welchen Serienmodellen? Also möchte ich jetzt nochmal sagen, wir haben es jetzt vor allen Dingen in zwei Serienmodellen prominent eingesetzt, nämlich im BMW i3 und BMW i8, aber es kommt jetzt ein weiteres Fahrzeug auf den Markt, das wird der BMW M4 sein und der BMW M3, wo wir auch den Carbonanteil erhöht haben, wo Sie feststellen werden, wenn das Fahrzeug vorgestellt wird, dass sich viele Teile aus Carbon wiederfinden in diesem Fahrzeug. Wir haben natürlich auch noch weitergehende Ideen, aber die möchte ich hier noch nicht äußern, weil ich verweise da auf die Konkurrenz, dann weiß es ja auch unsere Konkurrenz, wenn ich das hier tue. Aber wir haben eine weitergehende Idee. Dann zu Ihrer Frage Elektromobilität. Fahren Sie beide schon BMW i3? Also da möchte ich nur antworten, zuerst wird der Kunde bedient und dann werden wir bedient. Also zuerst produzieren wir die Fahrzeuge für den Kunden. Wir fahren diese Fahrzeuge natürlich auch zu Testzwecken, mal übers Wochenende, der Herr Eichinger und ich. Und wir sind die auch gefahren auf Testfahrt mit unserem Vorstandskollegen zusammen und ich kann hier nur sagen, wir hatten viel Spaß, dieses Fahrzeug zu fahren. Übrigens vielleicht nochmal, wir haben letzte Woche intensiv den i8 getestet als Vorstand und auch hier hatten wir viel Spaß. Aber wie schon gesagt, beim i3 wird zuerst der Kunde bedient. Ausblick 2014, Konkretisierung der Prognose. Wollen wir sagen, wenn wir unser Gesamtjahresergebnis des Jahres 2013 vorstellen, auf der Bilanzpressekonferenz, wollen wir derzeit für das Jahr 2014 noch keine Aussage machen.
Gut, vielen Dank. Ach ja, Entschuldigung. Steuerquote.
Da noch eine Antwort.
Entschuldigung.
Also die Quote ist ja nicht sehr stark zurückgegangen, nicht von 35,1 auf 33,1. Wir zahlen immer noch ordentlich Steuern, würde ich mal sagen. Und der wesentliche Grund ist, dass quotenerhöhende, nicht abziehbare Aufwendungen wie Quellensteuern eben geringer sind als 2012. Und das hat jetzt diese marginale Veränderung ergeben.
Vielen Dank, Herr Eichiner. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Gabriel Wirth vom Bayerischen Rundfunk. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, grüße Sie. Ich hätte zwei kurze Nachfragen. Zum einen, Sie sprachen von 8.000 bis 9.000 Bestellungen für den i3. Aus welchen Ländern kommen die vor allem? Also wer ist da besonders vorne? Das zweite ist, Herr Reithofer hat am Anfang gesagt, dass man Kaufzurückhaltung nun auch bei mitteleuropäischen Ländern bemerkt. Beziehen Sie sich da nur auf die Niederlande oder noch auf andere Länder? Das war's schon.
Vielen Dank, Herr Wirth. Herr Dr. Reithofer?
Ich meine, ein großes mitteleuropäisches Land ist Deutschland. Und ich habe ja vorher gesagt, die Prognose für den Gesamtmarkt in Deutschland lautet ein Rückgang von 5,9% auf 2,9 Millionen Fahrzeuge. Ich meine, hier ist ein ganz konkretes Beispiel neben den Niederlanden. Und ich meine, wir haben jetzt noch ein Land, das wirklich sehr, sehr gut volumenmäßig noch läuft. Das ist Großbritannien in Europa. In der Vergangenheit war es Spanien, war es Portugal, war es Italien, war es Griechenland. Und inzwischen, ich habe zwei Beispiele genannt, sind es eben auch Deutschland in dem Jahr, wo der Gesamtmarkt zurückgeht, sind es auch die Niederlanden. Ich habe das Beispiel genannt. Und ich glaube, damit ist Ihre Frage beantwortet. Dann BMW i3, Bestellungen aus welchen Ländern, da gehen wir jetzt noch nicht konkret ein. Ich meine, wir haben mehrfach geäußert, dass wir sehr positiv den Markt in den USA sehen, was Elektromobilität angeht. Wir haben gesagt, auch kann eine Prognose sein, in diesem Jahr zwischen 60.000 und 90.000 Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeuge mit Range Extender, also mit kleinen Verbrennungsmotoren. Dann der Weltmarkt in diesem Jahr wird geschätzt auf 150.000 Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge. Der kommt von im letzten Jahr roundabout 90.000. So, also hier schon positive Anzeichen, dass sich dieser Markt entwickelt. Frankreich, wenn Sie sich anschauen, ist die Prognose für dieses Jahr roundabout 10.000 Fahrzeuge. Und Deutschland, muss man sagen, ist nach wie vor Schlusslicht mit 3.000 bis 4.000 Fahrzeugen. Also damit sehen Sie ja auch, auf welche Märkte wir uns konzentrieren. Wir sind sehr positiv, was die USA angeht.
Gut, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Martin Prehm von der Münchner Merkur. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen. Es bleiben trotz allem noch ein paar Rückfragen. Das eine bezieht sich auf den i3. Können Sie ein bisschen auch zu den Lieferzeiten die Zeitspanne bestätigen, die Herr Fasse vorher genannt hat? Einige Monate oder irgendwie. Und das zweite bezieht sich ein bisschen auf die Entwicklung in Deutschland. Sie sagen ja mittel- bis langfristig Stagnation bis Rückgang. Sie haben ja nach wie vor eine sehr positive Personalentwicklung. Wie wird sich diese Entwicklung auf die Personalsituation oder auf die Beschäftigungssituation in Deutschland bei Ihnen speziell entwickeln? Können Sie da eine Aussage treffen?
Gut. Fangen wir nochmal an, BMW i3 Lieferzeiten, Herr Eichiner, und dann Deutschland, Herr Dr. Reithofer. Herr Dr. Eichiner?
Ja, also die Aussagen von Herrn Fasse kann ich bestätigen. Wir rechnen so mit 3-4 Monaten Lieferzeit. Das ist die Größenordnung und die ist auch nicht so weit weg von sehr attraktiven Modellen mit Verbrennungsmotor. Ich denke, das hält sich noch im Rahmen.
Gut, vielen Dank, Herr Dr. Reithofer.
Ich meine, Herr Brehm, hier muss man sagen, das Positive an der Europäischen Union und das Positive an der Eurozone ist, dass der Heimatmarkt für uns mit unseren Produktionsstätten in Großbritannien, jetzt mit Netcar in den Niederlanden, mit Magna Steyr in Österreich, Netcar und Magna Steyr sind Fremdfertigungen, und auch mit unseren Fabriken in Deutschland, ja, als Heimatmarkt die Europäische Union hat und die Eurozone. Ich meine, der Vorteil der Europäischen Union, wissen wir alle, Das heißt, wir haben keine Zollschranken, wir haben keine Zollsätze, die wir zu bezahlen haben, wenn wir aus Deutschland heraus exportieren in andere Euro-Länder oder wenn wir aus Großbritannien heraus exportieren in andere Euro-Länder oder in Zukunft aus den Niederlanden mit Netcar oder vom Magna Steyr eben, wo der Countryman und der Paceman gebaut wird. Und wir haben natürlich auch den Vorteil in diesem Währungsraum mit 17 angeschlossenen Staaten, dass wir keine Währungsschwankungen haben, dass wir eben eine Währung haben, sodass wir eindeutig als BMW Group sagen, unser Heimatmarkt ist nicht Deutschland, sondern unser Heimatmarkt ist die Europäische Union und die Eurozone. Und das finden wir auch gut so. Und deshalb sind wir nach wie vor der Meinung, dass alles getan werden muss, um eben diese Eurozone stabil zu halten, weil wir diese Vorteile für die europäische Industrie auch weiter erhalten müssen. Das ist die Beantwortung dieser Frage. Und nur unter dem Gesichtspunkt, muss ich sagen, ist es gerechtfertigt, so viel Produktion auch in Deutschland stehen zu haben.
Gut, vielen Dank. Wir haben jetzt 11:05. Je nach Umfang gibt es jetzt noch die Möglichkeit für ein, maximal zwei Fragen. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Pia Krix von der Automobilwoche. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, grüß Gott aus Oberpfaffenhofen. Ich habe zwei Fragen. Die erste geht an den strategischen Finanzvorstand. Herr Eichner, Sie haben eben gesagt in Ihrer Ansprache, dass Sie gut aufgestellt sind für 2014 und haben neue Modelle angekündigt und adäquate Zuwächse angekündigt. Könnten Sie das bitte konkretisieren? Wie viele Modelle werden es sein nächstes Jahr und welche? Wollen Sie den Absatz erheblich steigern? Und welchen Anteil an Absatzsteigerungen werden E3 und E8 haben? Und meine zweite Frage geht an Herrn Reithofer. Sie hatten im dritten Quartal aufgrund einer Softwareumstellung monatelang erhebliche Probleme mit der Ersatzteilversorgung Ihrer Händler. Wie konnte es zu diesem Problem eigentlich kommen? Ist das jetzt endgültig behoben? Wie teuer ist dieses Problem für Sie geworden? Und wie hoch schätzen Sie den Image-Schaden bei Ihren Kunden ein? Dankeschön.
Gut, vielen Dank, Frau Krix. Wir beginnen mit dem ersten Teil der Frage Modelle und Absatzsteigerung mit Herrn Dr. Eichinger, bitte.
Ja, nun, ich beginne mal bei den Modellen schon in diesem Jahr, denn wir sind derzeit ja in der Hochlaufkurve von neuen Fahrzeugen, die wir in diesem Jahr einführen. Dazu zählen die Viererreihe, dazu zählt auch ein neuer Mini, dazu zählt ein neuer X5, um nur einige zu nennen. Den i3 haben Sie schon angesprochen. Ergänzend zu diesen Produktimpulsen, und da bekommen wir ja die Effekte erst im nächsten Jahr voll, denn wir stecken ja derzeit noch in den Hochlaufkurven, werden wir auch neue Modelle einführen, die eben noch keinen Vorgänger hatten, auf Basis unserer neuen Frontantriebsarchitektur beispielsweise. Und diese Produkte werden uns dann helfen, auch ein entsprechendes Momentum im Absatz zu erreichen, sofern die Märkte sich eben entwickeln, wie erwartet. Und dazu hat ja Herr Dr. Reithofer schon was gesagt. Ja, das war die Frage zu den Modellen. Dann zum i3 hatten Sie nochmal eine Frage gestellt, die zu den Lieferzeiten. Ja, die habe ich eigentlich beantwortet. Wir rechnen damit, dass 3, 4, vielleicht 5 Monate rauskommen an den Lieferzeiten. Und ich hatte eingangs auch schon gesagt, wir können die Nachfrage, die Nachhaltigkeit der Nachfrage jetzt noch nicht abschätzen. Derzeit sehen wir wirklich einen Hype. Ob er nachhaltig ist, muss sich noch beweisen. Und erst dann, glaube ich, sollten wir über weitere Themen zum E3 sprechen.
Vielen Dank, Herr Dr. Eichinger. Herr Reithofer, bitte.
Frau Krix, inzwischen sind die Rückstände, das war ja eine Teilfrage von Ihnen, bei der Teileversorgung abgearbeitet. Und der Teilevertrieb läuft wieder normal. Was ist der Hintergrund der Verzögerungen beim Vertrieb von Ersatzteilen? Das war die Umstellung des zentralen Logistikprogramms der BMW Group. Dieses Programm steuert weltweit alle Ersatzteilbestellungen sowie die Waren-Ein- und Ausgänge. Das war eines der großen Programme, die wir umstellen mussten, aus Altersgründen. Und dabei mussten alle Bestellungen, Sie haben danach gefragt, wie konnte das passieren, vom Vorgängerprogramm auf das neue Programm übertragen, das heißt migriert werden. Was in Summe eine Woche benötigt. Und diese Migration brachte eine Verzögerung bei der Bearbeitung der Aufträge mit sich. Wir sehen das, dass nicht alle Kunden so bedient werden konnten, wie wir uns das vorstellen, als ärgerlich an. Eine Imageveränderung für die BMW Group in Summe ist nicht passiert. Also ärgerlich ja, aber eine Imageveränderung nicht. Und zu den Kosten, können Sie sich vorstellen, machen wir selbstverständlich keine Angaben.
Gut, vielen Dank, Herr Reithofer. Wir sind jetzt noch eine Minute vor elf und eine Frage wäre noch möglich.
Die nächste Frage kommt von Herrn Jack Ewing von der New York Times. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine forstwirtschaftliche Frage, wenn ich darf. Inflation in Eurozone ist jetzt sehr niedrig, bei 0,7%. Ist das für BMW irgendwie relevant? Und wenn ja, ist es gut oder schlecht oder egal? Das würde mich interessieren. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Ewing, auch für die letzte Frage. Ich gebe Sie weiter an Herrn Dr. Eichiner.
Ja, nun, ich denke, eine niedrige Inflation ist erstmal positiv. Aber ich denke, sie leitet über zu einer anderen Frage, und die wird derzeit ja auch diskutiert, nachdem ja die Zinsen schon sehr niedrig sind und die Wirtschaft noch nicht so recht ins Laufen kommt in der Eurozone, müssen wir uns auf eine Deflation einstellen. Das ist die Frage, die derzeit ja wohl diskutiert ist und die dahinter steckt. Das heißt also sehr niedrige Inflationsraten, die irgendwann mal dann sogar eben umschlagen in eine Deflation. Wir gehen nicht von so einem doch äußerst pessimistischen Szenario aus, weil wir schon glauben, dass Europa die Stärke hat, auch wieder entsprechend Wachstum zu erzeugen. Natürlich sind dazu jetzt auch die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen und die Rahmenbedingungen eben gerade für die Unternehmen zu schaffen, die dann Wachstum wieder begünstigen. Und insofern gehen wir, wie ich schon sagte, nicht davon aus, dass wir in ein derartiges Szenario, das ja immer mit Japan verglichen wird, hineinrutschen. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Eichinger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir beenden jetzt die Telefonkonferenz und wünschen Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Auf Wiederhören.